Ja, sei mutig und stark, denn der Herr ist bei dir. Man kommt oft in Situationen, wo man sich das wirklich wünscht, dass man mutig und stark ist. Zum Beispiel dann, wenn man hier vorne steht und es gucken einen viele Leute an und man soll jetzt irgendetwas sagen. Oder auch, da werden mir manche Familien vielleicht recht geben, wenn man mit einigen Kindern so schön zu Hause ist und es ist ja nicht immer so, dass sie ganz brav da sitzen und ihre Bilderbücher angucken. Zumindest merke ich das jetzt zurzeit auch wieder. Wir haben 6 Enkelkinder jetzt inzwischen, die auch relativ oft bei uns sind. Von 0 bis 7 ist alles vertreten. Und da ist es manchmal auch so ein bisschen lauter, muss ich sagen. Und immer wieder kann man anschließend die Spielsachen aufräumen und Nase schnupfen und so weiter, was alles dazu gehört. So ein bisschen bin ich heute von der Einsegnung her inspiriert worden, was ich heute hier weitergeben will. Ich glaube, ein Thema, was ich sonntags eigentlich noch nie so richtig gehabt habe. Es geht in erster Linie um Kinder, um Familien, um Erziehung und so weiter. Und wie das manchmal bei mir so ist, wenn ich meine Bibel aufschlage und vorne anfange, dann denke ich, das, was vorne steht, muss man auch schon weitergeben. Und das will ich gleich mal machen. Denn ganz am Anfang der Bibel wird uns schon etwas ganz Wichtiges mitgeteilt. Das steht im ersten Buch Mose, Kapitel 1 bereits. Da heißt es, Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Also ganz am Anfang gibt unser Schöpfer seinen Geschöpfen schon einen Auftrag, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und wenn man mal so in diese Welt hineinschaut, zumindest das erfüllt die Menschheit. Mindestens ein Gebot, wo sie doch mehr oder weniger Ja zu sagen. Wenn man mal überlegt, es fing ja ganz klein an. Wir lesen etwas später im 5. Kapitel vom 1. Buch Mose, dass Adam viele Kinder hatte, Söhne und Töchter. Und das ist natürlich immer so weitergegangen. Und da habe ich mal gestern gegoogelt und festgestellt, wie viele Menschen lebten beispielsweise zur Zeit, als der Herr Jesus in diese Welt kam. Will einer irgendwie mal eine Schätzung abgeben oder weiß es einer, wie viele Menschen auf der gesamten Welt lebten etwa im Jahre Null? Damit sich keiner blamiert, ich sag's mal, laut Google 188 Millionen Menschen. Zur Zeit Jesu 188 Millionen Menschen. Also ich bin schon ein bisschen älter, aber ich war damals noch nicht dabei, ich habe es nicht gezählt. Ich gehe mal davon aus, dass das so in etwa stimmen mag. Aber jetzt, wie war das im Jahre 1800? Da kommen wir ja schon ein bisschen in unsere Zeit. Will da mal einer eine Schätzung abgeben? 4 Milliarden. Ja, ein Viertel davon. Nämlich im Jahre 1800 gab es 1 Milliarde Menschen. Ja, und vielleicht habt ihr das in den letzten Tagen auch mitbekommen. Wir haben heute jetzt die 8 Milliarden überschritten. Also deutlich nach vorne. Alle Achtung, der Mensch hält sich an das Gebot, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet die Erde. Ja, aber ich glaube, wenn wir heute uns Gedanken machen über Ehe und Familie, müssen wir feststellen, das ist ja nicht der einzige Grund, warum zwei Menschen den Gedanken haben, Mann und Frau, so hat Gott uns geschaffen, Mann und Frau, dass sie zusammenleben wollen, dass sie eine Ehe schließen wollen. Und da gibt es natürlich verschiedene Gründe, warum man das tun möchte. Einen haben wir ja schon genannt. Aber da steht dann auch im Buch Prediger etwas Interessantes. Und jetzt muss ich wieder mal gucken, wo habe ich mein Buch Prediger? Hier haben wir es. Da habe ich das Kapitel 4 aufgeschlagen. Das Buch hat Salomo geschrieben oder verfasst, die Dinge, die dort stehen. Und da heißt es ab Vers 9 im Prediger 4, es ist besser, dass man zu zweit ist als allein, denn die Beine haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Gerade in der heutigen Zeit, wo das ja mit dem Heizen alles so teuer ist, guter Gedanke. Und wenn man den einen angreift, so können die Beine Widerstand leisten. Und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Das Schöne ist, das gilt ja nicht nur einem verheirateten Paar, das gilt ja auch beispielsweise in einer guten Freundschaft, was wir hier lesen. Oder so sollte es auch sein in einer Gemeinde. Man hilft sich gegenseitig, man erfreut sich gegenseitig, man darf anderen einen Gefallen tun. Aber natürlich ist es sicherlich auch ein Bild für die Ehe. Übrigens, ich weiß noch, als ich vor etlichen Jahren das erste Mal diesen Text gelesen habe, da habe ich gar nicht an die Ehe gedacht, sondern nur mal so ganz nebenbei an Winnetou und Old Shatterhand. Wie oft haben die sich, laut Karl May, gegenseitig aus der Patsche geholfen? Sie waren wirklich Blutsbrüder. Ja, wir machen uns heute mal Gedanken, wie sieht eigentlich eine gottgewollte Ehe und Familie aus? Ich selber oder meine Frau und ich, wir haben 3 Kinder, wir haben 6 Enkel und da kann man ja durchaus berichten, was man alles richtig gemacht hat oder muss ich leider auch zugeben, was man alles falsch gemacht hat. Ich weiß noch, als ich so in die Ehe gestartet bin, ich habe gar nicht gewusst, dass die Bibel, das Wort Gottes, auch einiges über Ehe, über Familie, über Erziehung spricht und manchmal ist es ja immer so, wenn man erstmal was falsch gemacht hat, dann liest man die Gebrauchsanweisung. Und das Wort Gottes ist praktisch eine Gebrauchsanweisung für uns Menschen, wenn das Leben gelingen soll. Bevor wir schauen, was sagt die Bibel zu diesem Thema, habe ich mir einen Satz aufgeschrieben, das ist von Loriot, einem deutschen Humoristen. Was sagte der zur Ehe? Er sagte, eine glückliche Ehe ist eine, in der sie ein bisschen blind und er ein bisschen taub ist. Vielleicht ist sogar ein bisschen was Wahres dran. Einen anderen Satz habe ich mal gelesen. Eine gute Ehe ist eine gute Voraussetzung für eine gute Familie. Ich glaube, da ist auch was Wahres dran. Jetzt möchte ich ins Neue Testament kommen und schauen, was sagt jetzt die Bibel konkret. Epheser 5 schlage ich dazu auf und lese mal zunächst die Verse 15 bis 21. Wer eine Bibel hat, darf sie gerne mit aufschlagen. Was lesen wir da? Ich sage gleich im Voraus, auch alle, die nicht verheiratet sind, dürfen nicht abschalten, sondern gerade dieser Text, der betrifft uns alle, ob Single, ob verheiratet. Da steht geschrieben, Epheser 5, ab Vers 15, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Wir sollen uns auf den Willen des Herrn konzentrieren. Wir lesen es in der Bibel, was der Wille Gottes ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo man sich sehr viel durch sehr viele Sachen berauschen lassen kann, abschweifen kann. Nicht nur Wein, auch vieles, vieles andere, allein auch von den Medien, was da angeboten wird. Also berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Wir sollen voll Heiligen Geistes sein. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Wie bitte? Ja. Ich denke, das sind sehr weise Aussagen, wonach wir handeln sollen als Kinder Gottes. Als Kinder Gottes wird uns das vielleicht auch gar nicht so ganz schwer fallen, wie wir das im ersten Moment denken, sondern das werden wir oft auch gerne tun wollen. Auch heute im Gottesdienst haben wir ja schon manches davon getan. Wir haben dem Herrn gesungen, wir haben gedankt. Wir haben gedankt für unsere wunderbaren Kinder, die heute eingesegnet worden sind. Und ja, der letzte Satz, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Damit sind erstmal alle Christen gemeint, die dem Herrn Jesus nachfolgen. Wir sollen eine gewisse Ordnung haben, und zwar unter dem Herrn Jesus, in der Furcht Gottes. Am letzten Sonntag haben wir ja dieses Thema hier gehabt im Gottesdienst. Kann man sich gerne nochmal auf unserer Homepage anhören. Und jetzt nehme ich mal zwei Verse, die sind jetzt speziell für Ehefrauen und für Ehemänner. Der Vers 22, so schreibt hier Apostel Paulus: Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Wenn man das jetzt so vorliest in einer Gesellschaft, da würden jetzt die Männer wahrscheinlich applaudieren. Frauen vielleicht nicht ganz so. Aber auch die Frauen dürfen aufatmen, denn der nächste Vers 25 lautet: Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Und jetzt mal eine Preisfrage an euch. Worauf sollen die Männer achten? Dass die Frauen sich, die eigenen Ehefrauen sich unterordnen, oder dass man die Ehefrau so liebt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat? Beides, also du bist wahrscheinlich Politiker, ne? Ja. Ja, wer noch dazu sagen?
Das Erste auf jeden Fall nicht. Weil wichtig ist das, was ich tue.
Das ist das Entscheidende. Ich schaue erstmal, was sagt das Wort Gottes mir persönlich? Nicht in erster Linie, was sagt es dem Nachbarn oder meiner Ehefrau? Das ist zweite Sache. Aber tatsächlich, ich nehme erstmal den Vers für mich im Wesentlichen, der auch für mich geschrieben ist. Das heißt, ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Und was hat Christus für die Gemeinde getan? Wie hat er sie geliebt? So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus Christus kam in diese Welt, bald ist Weihnachten, Adventszeit, wir denken daran. Er kam mit einem bestimmten Ziel in diese Welt, um am Kreuz von Golgatha für die Schuld der ganzen Menschheit sein Leben zu lassen. Stellvertretend für uns nahm er die Sünde der ganzen Welt auf sich. So sehr hat Gott uns Menschen geliebt. So sehr, und da müssen wir ganz klein werden als Männer, so sehr erwartet das Wort Gottes, dass wir unsere Ehefrauen lieben. Und tatsächlich hat meine Frau mir mal gesagt, wenn sie das spürt, dann fällt es ihr auch gar nicht so schwer, sich unterzuordnen. Das heißt ja nicht, dass sie jetzt mir ständig die Pantoffeln aus dem Keller hochholen soll, sondern dass sie sich mir anvertraut. Wenn wir Dinge zu klären haben, sprechen wir gemeinsam darüber und der Mann entscheidet letztendlich. Und selbst wenn es mal schief geht, wird die Frau keinen Vorwurf machen. So sehen wir geistliche Frauen, so sehen wir ein geistliches Ehe- und Familienleben. Also, nicht nur die gemeinsame Unterordnung unter Gott, unter der Furcht Gottes, das ist das Erste, das ist für beide, auch für alle anderen, die Jesus angehören. Aber dann diese spezielle Beziehung zwischen Männern und Frauen. Und da möchte ich noch weiterlesen, ab Vers 31 im gleichen Kapitel. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Diesen Vers lesen wir auch schon ganz am Anfang der Bibel und noch einige Male. Er hat offensichtlich eine große Bedeutung. Und wir sehen hier auch eine gewisse Reihenfolge, wenn wir so wollen. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, also das Elternhaus verlassen, sei es nun räumlich oder gedanklich, das zweite seiner Frau anhängen. Und dann kommt erst das Dritte und die zwei werden ein Fleisch sein. Ich glaube, das ist die gesunde Reihenfolge, wie es uns das Wort Gottes hier vorgibt. Und dieses Einfleischsein, natürlich hat das was mit dem Sexualität zu tun, die Gott den Menschen geschenkt hat im Rahmen der Ehe, nur im Rahmen der Ehe. Es geht aber darüber hinaus, die sind wirklich eine Einheit. Und dann sagt Paulus hier noch etwas Interessantes zu diesem Vers. Er sagt, dieses Geheimnis von Mann und Frau als Ehe, dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. So wie ein Ehemann und eine Ehefrau auf das Engste verbunden sind, so ist Jesus Christus das Haupt der Gemeinde mit den einzelnen Gliedern, mit denen, die an Jesus Christus glauben, aufs Engste verbunden. Und das geht so weit, dass er ja für seine Gemeinde sein Leben gelassen hat. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Wenn uns das vor Augen ist, als Ehepaar, als Familie, wie sehr Christus seine Gemeinde liebt, wie er sich für sie aufgeopfert hat. Wie oft hatte er selbst mit seinen Jüngern Probleme gehabt. Die haben sich gestritten, wer der Größte sei. Und dann hat er ihnen ja ein Beispiel gegeben. Schaut euch mal um. In der Welt ist es tatsächlich so, da strebt jeder danach, über dem anderen zu stehen. Aber bei euch soll es nicht so sein, die ihr mir nachfolgt. Da hat er die Kinder als Beispiel genommen und gesagt, werdet wie die Kinder. Also nicht kindisch, sondern einfach, guckt euch das mal an hier, das Bild, wie sie vertrauensvoll auf dem Schoß sitzen von den Eltern, von den Großeltern und einfach alle Viere von sich strecken und zufrieden sind und wissen, sie sind versorgt, sie sind vertrauensvoll in den Händen der Eltern. Und so dürfen wir, wie es auch in der Einleitung deutlich wurde, zu Jesus Christus kommen, auch in Stresssituationen, und er wird uns eine Ruhe geben. Er wird für uns da sein. Wenn wir jetzt ins 6. Kapitel gehen und da noch die ersten 4 Verse anschauen, dann sehen wir, jetzt wird uns etwas über den Willen Gottes für die Familie geoffenbart. Wollen wir schauen, ob das, was hier steht, in der heutigen Zeit in der Welt so praktiziert wird. Da steht, Kapitel 6 im Epheserbrief ab Vers 1, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, hier steht übrigens nicht, ihr Mütter, interessant, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Hier wird also deutlich, was von den Kindern erwartet wird, was von den Eltern erwartet wird. Natürlich, die Eltern haben die Aufgabe, ihre Kinder zu erziehen. Aber vor der Erziehung, sagte mir mal jemand, kommt die Beziehung. Bevor wir etwas über andere bestimmen wollen oder sie erziehen wollen, muss eine gute Beziehung da sein. Wir können uns mal umschauen in dieser Welt, ob die Beziehung zwischen Eltern und Kindern immer sehr glücklich ist. Egal wie, wir dürfen es anstreben. Wir, und da sind natürlich in erster Linie die Eltern gefordert, dass wir eine gute Beziehung zu ihnen haben. Was setzt das voraus? Dass wir uns Zeit nehmen für unsere Kinder. Ich habe in der heutigen Zeit manchmal den Eindruck, dass Eltern darunter verstehen, ihnen möglichst viel Spielzeug zu kaufen. Das Weihnachtsgeschäft wird bald wieder boomen, auch wenn alle sagen, kein Geld. Man wird sich gegenseitig Geschenke machen, man wird den Kindern was schenken. Nicht, dass ich jetzt dagegen bin, aber es muss in einem vernünftigen Rahmen sein. Wir können die Liebe unserer Kinder nicht allein durch Geschenke erzwingen, so sage ich es jetzt mal ganz krass, sondern indem wir eine liebevolle Beziehung zu ihnen haben. Eltern sollten Vorbild sein für ihre Kinder. Einer sagte mal, ich kann meine Kinder sonst wie erziehen, sie machen mir doch alles nach. Denken wir darüber nach, wenn wir Eltern sind, was für eine kostbare Aufgabe wir haben, unsere Kinder in einer rechten Art und Weise groß werden zu lassen. Und ich glaube, gerade die jüngste Phase, so wie bei unseren beiden Kindern, die heute hier waren, da sehen wir, wie gerade der Grundstock, die ersten Jahre ganz entscheidend sind, wie gehen wir als Eltern mit unseren Kindern um. Und ich glaube, da habt ihr einen wunderbaren Anfang gemacht, dass ihr Dalia und Melina heute hier vor der Gemeinde und vor allem vor den Augen Gottes dem Herrn gebracht habt. Und damit habt ihr schon zum Ausdruck gebracht, was ein Ziel für eure Kinder sein soll. Dass sie nicht irgendetwas in dieser Welt werden sollen, sondern möglichst Kinder Gottes. Alle Menschen, die in diese Welt hineingeboren werden, sind Geschöpfe Gottes und geliebt von Gott. Aber das alleine ist es noch nicht. Wenn wir einmal in der Herrlichkeit bei Gott sein wollen, dann müssen wir seine Kinder werden. Und gerade Eltern haben da einen großen Einfluss drauf. Es kann natürlich zum Negativen, aber wir hoffen natürlich zum Positiven sein. Und ihr habt heute zum Ausdruck gebracht, dass ihr die Kinder dem Herrn eingesegnet habt, dass sie einmal Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn und Heiland aufnehmen. Dazu gehört natürlich auch das Vorbild, wie ich schon sagte. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir den Grundstock legen. Und wie wir hier auch gesehen haben in unserem Text, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Oder du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit es dir gut geht. Ich glaube, wenn wir mal, wie ich es von einem Prediger gehört habe, der über Ehe und Erziehung gesprochen hat, wenn ich es ihm mal versuche nachzumachen, er hat das in drei Phasen aufgeteilt, die Erziehung der Kinder. Drei Phasen in der Kindererziehung. Und er hat die erste Phase natürlich, ist das Vorschulalter. Sagen wir mal von 0 bis 6. Ich weiß noch, wie er sagte, die Erziehung beginnt nicht mit 2 Jahren. Die Erziehung beginnt nicht mit 1 Jahr. Die beginnt mit der Geburt, in Klammern vielleicht sogar schon im Mutterleib. Selbst da merkt das Kind schon etwas, ob es in einer ruhigen Atmosphäre aufwächst oder in einem Stress, wie wir heute Morgen gehört haben in der Einleitung. Ich glaube, wir Eltern und Großeltern müssen uns viel bewusster sein, welchen Einfluss unser Verhalten auf die Kinder hat. Wir sollten uns nicht zu sehr darauf verlassen, dass draußen die Welt, vielleicht auch im Kindergarten, dass sie immer alles zum Besten unserer Kinder tun. Schön, wenn es vielleicht ein christlicher Kindergarten ist, gibt es ja auch vereinzelte von. Aber oft sind die Ziele der Welt ganz anders als das, was uns das Wort Gottes für uns Kinder Gottes sagt. Die erste Phase, 0 bis 6, sagen wir mal, Vorschulalter, vielleicht das oberste Ziel für alle drei Phasen ist die Hinführung zum Herrn. Das ist das Allerwichtigste. Wir können sie nicht bekehren, aber wir können sie hinführen, dass sie das Wort Gottes lesen, dass wir für sie beten, dass sie eine Liebe zu dem Herrn entwickeln und sich bekehren. Dazu brauchen wir viel, viel Liebe, aber auch Konsequenz. Und was eben in dieser ersten Phase sicherlich wichtig ist, ist, dass sie gehorsam lernen. Ich denke da natürlich an Mose, und das hat mich sehr beeindruckt, als ich das gestern nochmal gelesen habe. Dazu schlage ich 5. Mose auf, als er geboren wurde, wie da seine Eltern reagiert haben. Nicht 5. Mose, natürlich 2. Mose. Dort ist von der Geburt des Mose die Rede. Und zwar im zweiten Kapitel. Dazu lese ich mal die ersten 11 Verse. Und ein Mann aus dem Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Bin ich auch schon gestutzt, als die Mutter sagte, und als sie sah, dass er schön war. Welche Mutter findet das nicht von ihrem Baby? Gut, sie verbarg ihn 3 Monate lang. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästchen aus Schilfrohr und bestrich es mit Asphalt und Pech und legte das Kind hinein, und sie legte es in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stellte sich in einiger Entfernung auf, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Da kam die Tochter des Pharao herab, um im Nil zu baden, und ihre Jungfrauen gingen an das Ufer des Nils, und als sie das Kästchen mitten im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es öffnete, sah sie das Kind, und siehe, es war ein weinendes Kneblein. Da erbarmte sie sich über es und sprach, es ist eines der hebräischen Kinder. Bibelkenner wissen, dass zu dem Zeitpunkt das Volk Israel versklavt wurde in Ägypten, und weil sie sich immer mehr vermehrt hatten, hatte der Pharao den Auftrag gegeben, alle männlichen Kinder zu töten, die geboren werden sollten. Hier war also so ein Kind verborgen, und wie der Zufall in Anführungsstrichen, Zufall ist ja eigentlich das, was einem von Gott zufällt, wie hier diese Pharaos Tochter dieses Kneblein sieht und sich über ihm erbarmt. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao, die das ganze Jahr beobachtet hatte, soll ich hingehen und eine hebräische Amme rufen, damit sie dir das Kindlein stillt? Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh hin. Da ging die Jungfrau hin und rief wen? Natürlich die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kindlein mit und stille es mir, ich will dir deinen Lohn geben. Da nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Und als das Kind groß geworden war, da brachte sie es der Tochter des Pharao, und es wurde ihr Sohn, und sie gab ihm den Namen Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Es geschah aber zu der Zeit, als Mose erwachsen geworden war, da ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten, und er sah, dass ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen seiner Brüder. Was ist das Gewaltige hier? Die eigene Mutter bekam das Kind zurück, um es zu stillen. Wisst ihr etwa, wie lange das damals dauerte? Hat einer eine Vorstellung? Könnte man denken, heutzutage ja. Ich habe es mal nachgelesen. Zu der Zeit können das 4, 5 Jahre gewesen sein. Ja, so lange durfte dieses Kind bei der eigentlichen Mutter sein, was ja die Tochter vom Pharao gar nicht wusste. Sie ging ja davon aus, dass das einfach nur eine Amme ist. Und was hat die in diesen wenigen Jahren hineingelegt? Wie hat sie diese Zeit genutzt, diesen Anfang? Sie wusste, es bleiben mir nur einige Jahre Einfluss zu haben auf dieses mein Kind. Und wir sehen am Ende, als nach 5 Jahren spätestens wurde ja dieses Kind an den Pharao-Hof gebracht und dort nach ägyptischer Art und Weise erzogen. Aber als es erwachsen war, da haben wir plötzlich hier in Vers 11 gelesen, da ging er hinaus zu seinen Brüdern, und das waren eben nicht die Ägypter, sondern er wusste offensichtlich von seiner Mutter, ich gehöre zu diesem Volk Israel, was hier geknechtet wird. Er sah ihre Lasten, und er sah, dass ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen seiner Brüder. Was war das für ein gewaltiger Einfluss der Mutter in den ersten Jahren, ihrem Kind klarzumachen, woher es eigentlich kommt. Und das führte dann später zu seiner Bestimmung. Ich will damit sagen, der erste Lebensabschnitt ist sehr entscheidend. Geben wir die Kinder nicht einfach wahllos weg, sondern wenn es irgendwie möglich ist, verbringen wir viel Zeit mit ihnen und erziehen wir das Kind nach einem biblischen Konzept, wie wir es hier im Wort Gottes vorfinden. Ja, dann kommt in der Regel ja die zweite Phase, das ist, würde ich mal sagen, das Schulalter, so ab 6, 7 Jahren. Da ist ein Hauptgedanke bei der Erziehung: Das Kind muss gut und böse unterscheiden lernen. Anhand der Bibel, der guten Kinderbibel, den Kindern immer wieder erklären, warum etwas gut ist, warum etwas böse ist. In Micha 6, Vers 8 steht Folgendes. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Am Frühstückstisch hatten wir uns neulich unterhalten und festgestellt, Kinder erziehen ist manchmal nicht so einfach. Man will ja auch mal seine Ruhe haben. Und was passiert? Man setzt das Kind vorm Fernseher, vorm Computer oder sonst was. Ich staune ja, wie unsere Enkel mit 2, 3 Jahren, also die können so ein Ding anmachen. Die sind mir in manchen Dingen da voraus. Und die haben gar keine Angst, da irgendwie auf die Knöpfe zu drücken. Ich als etwas Älterer denke nicht, dass ich da was kaputt mache oder lösche oder sonst was. Und sind begeistert von den Bildern. Wenn das die ganze Erziehung ist, ist es wirklich zu wenig. Damit bereiten wir sie nicht vor auf ein Leben mit Christus, sondern dass wir ihnen das Wort Gottes nahebringen, dass wir uns Zeit nehmen, regelmäßig, dass das zu einer wunderbaren, guten Tradition wird, dass man morgens, dass man abends das Wort Gottes kindgerecht weitergibt, dass man mit den Kindern betet, dass sie anfangen, und unser ältester Enkel mit 7, der kann das schon beten, der fängt jetzt ja an, in der Schule zu lesen, und neben Fußball, was sicherlich ein großes Thema bei ihm ist, typisch Junge, Fußball, aber auch, er ist ja auch heute wieder hier, er kommt gerne einfach in den Gottesdienst, ne? Er hört gerne etwas über den Gottesdienst, und meine Frau sagte mir vor wenigen Tagen, dass er zu ihr gesagt hatte, du stell dir vor, ich bin, glaube ich, der einzige Christ in meiner Schulklasse. Das aus dem Munde eines 7-Jährigen. Also gut und böse unterscheiden. Wir müssen Zeit mit ihm verbringen, nicht, dass wir die Zeitung aufgeschlagen haben und nebenan spielt er, sondern wirklich Kontakt mit ihm, Augenkontakt mit ihm sprechen und die Überlegung, bin ich ihm auch ein Vorbild. Und das wichtigste Ziel, gerade denke ich auch in dieser Altersspanne, ist schon, dass das Kind Jesus Christus kennenlernt, dass wir die Bekehrung des Kindes fördern. Wir können sie nicht erzwingen, wir können sie nicht tun, aber wir können dafür sorgen, dass er mit Christus in Berührung kommt durch das Wort Gottes. Dann haben wir noch die dritte Phase. Ich glaube, ich muss ja langsam mal schließen hier. Das ist 12 bis 18. Oh, da hört man das Wort Pubertät oft. Ich glaube, wenn die ersten zwei Phasen durch Gottes Gnade, das muss ich vielleicht auch sehr betonen, man kann versuchen, vieles richtig zu machen. Letztendlich ist es Gnade Gottes, wenn ein Kind zum Glauben kommt, auch bei Gläubigen. Irgendjemand sagte mal, die Kinder von Polizisten und Pastoren haben es oft am schwierigsten. Es ist Gnade und dennoch sind wir gefordert, als Eltern unsere Zeit für die Kinder zu geben. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch in einer Gemeinde Kinderstunde anbieten. Es ist nur eine Stunde in der Woche, das ist nicht viel. Aber ich bin dankbar, wo das ist oder wo wir vielleicht noch mehr uns mit den Jugendlichen beschäftigen, auch mit den Teenagern, die dann ja so in ein Alter kommen, wo sie manchmal auch andere Gedanken haben. Vielleicht ahnt ihr das. Wenn es vorher bei den Kindern war, gerade in der ersten Gruppe, Gehorsam, da brauchte man nicht diskutieren. Da erwartet man, das Kind tut das, was man sagt, auch ohne große Erklärung. Bei den Teenagern wird es anders. Da muss man sagen, warum wir das so und so wünschen. Da müssen wir mit ihnen auf vernünftige Art und Weise diskutieren, sie mehr schon auf eine Ebene bringen. Aber natürlich ist trotzdem immer noch der Unterschied zwischen Eltern und Kindern da. Wir müssen ihnen mehr Selbstständigkeit lernen. Aber wir müssen auch die Teenager, die manchmal vielleicht anders laufen, als wir uns vorstellen, unsere eigenen Teenager müssen wir lieben. Nicht alles, was sie machen, da müssen wir einen Unterschied machen, aber sie als Person. Wir müssen weiterhin deutlich machen, gut ist gut und böse ist böse. Aber auch wenn sie mal etwas machen, was uns nicht gefällt, dass wir hinter den Kindern, hinter unseren Kindern stehen. Wie ist das, wenn sie plötzlich sagen, Mensch, in der Schule gibt es eine Party, da will ich aber auch hin. Gut, man kann es vielleicht nicht verbieten, aber man kann vielleicht bei privaten Partys sagen, das ist natürlich eine Möglichkeit, aber ich will dir was Besseres anbieten. Da müssen wir auch ein bisschen Fantasie entwickeln. Habt schon mal einer versucht, einem Hund den Knochen aus den Zähnen zu nehmen, zu reißen? Der wird immer fester zubeißen, der wird den Knochen nicht loslassen. Aber wenn ich plötzlich mit einem schönen Schnitzel winke, dann lässt er den Knochen fallen und bedient sich bei dem anderen. Wir müssen ein bisschen überlegen, was können wir unseren Kindern anbieten. Ich meine jetzt nicht Disneyland oder sonst was, das muss nicht so kostspielig sein. Einfach etwas Besseres, etwas Gemeinsames, was man tun kann. Gemeinsame Projekte durchführen, Radtour, Ball mitnehmen. Bei Jungs ist das immer ganz einfach. Meine eine Enkelin, die will immer mit mir Mama, Papa und Baby spielen. Und der Witz ist, ich soll immer das Baby sein. Nein. Man darf seinen heranwachsenden Teenies vielleicht auch mal Tipps geben, wenn die sagen, Mensch, du, in meiner Clique ist das alles ganz anders, als wie ich das hier gelernt habe. Dass man ihnen vielleicht ein paar gute Argumente geben kann, die sie gegenüber ihren Freunden in der Schule oder wo sie auch immer sind, mal sagen können. Gut. Ich möchte vielleicht jetzt nur noch mit ein paar wenigen eigenen Worten auf Samuel zu sprechen kommen. Nicht welche, die hier vielleicht im Raum sind und Samuel heißen, sondern der, der in der Bibel ist, der Prophet. Die Mutter Hannah hatte sich unwahrscheinlich einen Sohn gewünscht. Es klappte und klappte nicht. Aber dann ist sie ganz tief ins Gebet gegangen und Gott hat ihren Wunsch erfüllt und der Samuel wurde geboren. Und aus Dankbarkeit, dass sie jetzt diese Schmach der Kinderlosigkeit nicht mehr hatte, hat sie bestimmt, mein Sohn soll dem Herrn gehören. Dem will ich ganz dem Herrn weihen. Man nennt das Nazirea. Das heißt, manche Dinge sollte er erfüllen. Und sie hat ihn dann auch etwa mit 4, 5 Jahren, nachdem sie ihn entwöhnt hatte, in den Tempel zu Eli, dem Priester, gegeben. Und offensichtlich hat er schon vorher bei der Mutter Gehorsam gelernt, diese erste Stufe. Und dann hat dieser Gehorsam dazu geführt, dass er dem Priester, der sich seiner annahm, der Eli, dass er ihm zugehört hat, dass er auf sein Wort gehandelt hat, gehorcht hat. Und daraus entstand der Gehorsam gegenüber Gott. Als Gott ihn dann rief, Samuel, Samuel, da sagte er letztendlich, hier bin ich Gott, was willst du mir sagen? Und aus diesem kleinen Samuel, in dem man einen guten Kern hineingelegt hat, wurde dann ein gewaltiger Richter und Prophet. Wir dürfen durch Gottes Gnade und Hilfe den gewaltigen Auftrag auch in der heutigen Zeit angehen, mit Hilfe des Wortes Gottes, mit viel Gebet, mit Unterstützung von anderen, dass unsere Kinder vielleicht das Größte werden. Nicht wie MacArthur einmal sagte in einer christlichen Versammlung, manche Eltern haben gesagt, mein Sohn soll mal Präsident von USA werden. Es gibt was viel Größeres. Kind Gottes, dem Herrn Jesus gehorchen, ihm nachfolgen und das ewige Leben haben. Lasst uns unseren Kindern ein Vorbild sein. Lasst uns für sie beten. Und ich möchte abschließend auch noch mit uns beten. Herr Jesus, ich weiß, dass in dieser Welt es sehr schwer ist, die Kinder nach deinen Vorstellungen zu erziehen, weil da oft ganz andere Gedanken sind und so viel Finsternis da ist, so viele Dinge, die auf unsere Kinder herankommen, auch auf uns persönlich. Aber danke, dass wir die Gemeinde haben, in der wir uns gegenseitig ermutigen dürfen, dass wir mit anderen Familien, mit anderen Geschwistern zusammenkommen dürfen, dass wir uns ermutigen, auch in dieser Zeit, wo du vielleicht bald wiederkommen wirst, dass wir bereit sind, dir zu begegnen und dass wir diese gewaltige Aufnahme als Großeltern, als Eltern, als Kinderstundenmitarbeiter nutzen, um den Kindern den Weg zu zeigen. Amen.